Herzlich willkommen bei einer Stunde Arbeitswelt im Wandel.
Die heutige Sendung befasst sich mit innerer Kündigung. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Interviewgast, den Soziologen, Politologen und Unternehmensberater Stefan Staniek aus Hamburg. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Vertrag kommt von Vertragen, sagt der Volksmund. Wenn man einen Vertrag, also eine zweiseitig übereinstimmende Willenserklärung, nicht mehr einhalten will oder kann, dann gibt es eine Kündigung, um aus dem Vertrag herauszukommen. Anders verhält es sich mit der inneren Kündigung. Hier bleibt der Vertrag erhalten, aber es laufen gewisse Dinge ab, die wir in meiner heutigen Sendung etwas beleuchten wollen. Ist die innere Kündigung ein Fiasko? Ruiniert es sowohl den Mitarbeiter als auch den Arbeitgeber? Oder stecken da vielleicht sogar Chancen darin, die für beide profitabel sind? Doch erstmal der Reihe nach. Man kann sicherlich kaum quantifizieren, wie viele Menschen in Deutschland bereits ihre innere Kündigung vollzogen haben. Natürlich gibt es hierzu Studien. Ältere Studien gehen davon aus, dass 24%, also fast jeder vierte Arbeitnehmer in Deutschland, innerlich gekündigt hätte. Neuere Studien sprechen gar von 2/3 der Arbeitnehmer, also über 60%, die nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Sogar den volkswirtschaftlichen Schaden durch demotivierte Mitarbeiter meint man quantifizieren zu können. Allerdings schwanken auch da die Schätzungen, und zwar zwischen 120 bis zu 250 Milliarden Euro im Jahr. Auch wenn man solche Studien vielleicht nicht überbewerten sollte, der Trend ist erkennbar. Viele Mitarbeiter sind mit ihrem Job unzufrieden, aus den verschiedensten Gründen. Es wird viel quantifiziert, was man eigentlich gar nicht so genau greifen kann. Was versteht man denn überhaupt unter der inneren Kündigung?
Ja, ich würde vielleicht vorschlagen, unter zwei Formen der inneren Kündigung zu unterscheiden. Also einmal gibt es eine innere Kündigung, die aus einem langfristigen Prozess der Resignation, der Müdigkeit resultiert, die Arbeit macht keinen Spaß mehr, man ist in Routine erstarrt, es gibt keine neuen Impulse und man schleicht sich so langsam aus dem Beschäftigungsverhältnis innerlich heraus, man macht das alles noch mit, aber aus einer Position einer gewissen inneren Müdigkeit heraus und dann sagen die anderen vielleicht im Betrieb, na, die scheint ja innerlich schon gekündigt zu haben, naja, ist ja auch nicht mehr weit zur Rente. Und dann gibt es aber doch auch so etwas wie eine aktive innere Kündigung. Also jemand, der auf einen Konflikt reagiert, der enttäuscht ist, der frustriert ist, der einen neuen Vorgesetzten bekommt, der ihn schneidet, seine Impulse nicht mehr aufnimmt, seine Vorschläge, die vorher viel Ansehen gebracht haben, zurückweist und er ist gekränkt und fühlt sich nicht mehr gesehen und sagt, das hat ja alles keinen Sinn mehr. Und jetzt erfolgt die innere Kündigung aus einem gewissen Trotz heraus. Da fühlt sich jemand ungerecht behandelt. Und das ist eine wesentlich aktivere Form der inneren Kündigung, eine trotzige Reaktion, während das andere eher eine depressive Reaktion ist. Also das würde ich erstmal versuchen zu unterscheiden.
Zunächst gehen wir ja motiviert an unsere Arbeitsaufgabe ran. Wir haben uns den Beruf ausgesucht, wir haben jahrelang gelernt, wir haben Prüfungen bestanden etc. und haben einen Arbeitgeber gefunden, der uns auch beschäftigt. Eigentlich sollte doch das Arbeitsleben in Ordnung sein. Warum macht die Arbeit plötzlich keinen Spaß mehr? Oder kommt es gar nicht so plötzlich?
Ja, also ich habe es angedeutet, die innere Kündigung, die aktive innere Kündigung, resultiert häufig aus einem Konflikt. Also ein formaler Arbeitsvertrag wird ja häufig begleitet, so sagen das die Psychologen, von einem psychologischen Arbeitsvertrag. Und dieser psychologische Arbeitsvertrag, der enthält die Erwartungen, die unausgesprochenen, meistens unausgesprochenen Erwartungen des Arbeitnehmers. Er möchte fair behandelt werden, er möchte nicht überfordert werden, er möchte nicht unterfordert werden, er möchte vielleicht Karriere machen, er möchte eine berufliche Entwicklung haben, er möchte Fortbildungen machen. Also er hat bestimmte Erwartungen, der Job soll abwechslungsreich sein, er möchte auch mitsprechen können bei Dingen, die ihn betreffen, also Partizipationsmöglichkeiten. All das ist ja nicht festgelegt, sondern Bestandteil einer Erwartungshaltung. Und auf der anderen Seite gibt es eine Erwartungshaltung des Arbeitgebers. Loyalität, Commitment, wie es heute heißt, alles für die Firma, alles geben. Während der Arbeitszeit die totale Verfügbarkeit über die Arbeitskraft und Einhaltung natürlich der formalen und sonstigen Spielregeln der Organisation. Er soll sich als Mitglied der Organisation bekennen. Das sind die wechselseitigen Erwartungen. Und wenn eine Seite jetzt meint, diese Erwartungen werden von der anderen Seite nicht bedient, dann kündigt sie den psychologischen Arbeitsvertrag. Und wie sieht das dann aus auf Seiten des Arbeitnehmers, was uns wahrscheinlich hier heute am ehesten interessiert? Der Arbeitnehmer, der enttäuscht ist und der einen Konflikt erlebt hat, der sicherlich, bevor er in die innere Kündigung geht, die Dinge thematisiert hat. Warum werden meine Vorschläge nicht gehört? Warum darf ich nicht mehr zu den Kunden? Warum macht das alles auf einmal die neue Projektleitung? Warum habe ich nicht mehr diesen Einfluss? Ich habe doch vorher alles so aktiv und auch gut gemacht. Wenn das ausgesprochen worden ist und der Konflikt formal nur gelöst worden ist, halten sich daraus, das ist jetzt meine Aufgabe, ich mache das jetzt, Sie sind für was anderes zuständig, übernehmen Sie diese Arbeit, das ist gut für Sie, das ist auch gut für die Firma und Sie sind selber überhaupt gar nicht irgendwo da mit einbezogen worden, dann sagen Sie, das hat doch alles gar keinen Sinn mehr so richtig und Sie gehen dann in die innere Kündigung, das heißt, Sie ziehen sich zurück und dann sagen sie, ja, also wenn die so mit mir umgehen, dann kann ich auch anders.
Da gibt es ja jetzt praktisch zwei Formen. Es gibt auf der einen Seite das Überengagement und auf der anderen Seite die innere Kündigung. Wer überengagiert ist, geht in Gefahr, dass er oder sie in Burnout verfällt. Burnout hat sich zur Modekrankheit entwickelt. Von der inneren Kündigung spricht keiner. Warum nicht?
Ja, die innere Kündigung ist ja auch schwer, sagen wir mal, zu erfassen. Das setzt ja auch voraus, dass man ein bisschen die Motive durchschaut, die eine innere Kündigung haben. Also innere Kündigung ist ein Tabuthema insofern, als ja der motivierte Arbeitnehmer unterstellt wird als Normalform, der Aktive, der Vorschläge macht, der Kreative, der sich einsetzt. Und dass die innere Kündigung ist gewissermaßen die erdabgewandte Seite des Mondes. Das ist unanständig, das ist auch schwer in den Griff zu kriegen. Die Zahlen sind ja doch erstaunlich. Angeblich sind immerhin ein Viertel der Deutschen in der inneren Kündigung, das heißt im Rückzug. Die engagieren sich nicht mehr, die machen keine Vorschläge mehr, die nicken ab, die gehen nicht mehr in die Auseinandersetzung. Wenn es Fehlentwicklungen im Projekt gibt, die machen sarkastische Bemerkungen, die sind ironisch, die sind vielleicht noch kollegial, sicherlich im Kollegenkreis, wenn es dort um die Arbeiten geht, aber in den großen Sitzungen, wo die Chefs anwesend sind, die halten sich vollständig zurück. Und die Organisation ist relativ hilflos. Erstmal muss sie es überhaupt erkennen. Und zweitens, wenn sie es dann erkannt hat, wie sie sich dem stellen, wie sie sich dieser Fragestellung auch irgendwo aussetzen, die in der inneren Kündigung liegt, wie sie darauf überhaupt reagieren. Oder sagt sie, oh, da taugt nichts mehr richtig, der war am Anfang ja noch so dynamisch und jetzt ist er eine Schlaftablette geworden. Ich glaube, von dem sollten wir uns trennen. Also die innere Kündigung ist etwas ganz Schwieriges für die Unternehmen und stellt auch eine Frage nach der Unternehmenskultur, nach der Art, wie man mit Mitarbeitern umgeht, wie die Führungskräfte aufgestellt sind, was ihre Beziehungsfähigkeit betrifft. Und das sind alles Fragen, das ist nicht einfach. Und ich glaube, deswegen wird tabuisiert.
Nun gehen ja die Schätzungen sehr weit auseinander. Man hört 25%, man hört aber auch 2/3 der arbeitenden Bevölkerung würde in der inneren Kündigung schon verharren. Wie schafft es die arbeitende Bevölkerung, dass keiner wahrnimmt, was sich in der Psyche der Leute abspielt?
Ja, ich halte die Zahlen für etwas problematisch. Also,
wie soll man das auch messen?
In einem Viertel der inneren Kündigung, da sind viele resignierte Arbeitnehmer, die noch die letzten Jahre durchhalten irgendwie. Ich finde, das ist auch nicht so dramatisch jetzt so zu bewerten. In der inneren Kündigung sind auch vielleicht, das sagen die Untersuchungen, teilweise auch ungelernte Arbeitskräfte, die ihren Job machen und dann aber sich dem Privatleben widmen. Dass jetzt die Arbeit nach Vorschrift sollen 2/3 der Deutschen machen, ich glaube nicht, dass man diesen Begriff so anwenden kann. Immerhin 50% aller Deutschen klagen darunter, im Stress zu sein. Das passt nicht zu einem Dienst nach Vorschrift eigentlich.
Mhm.
Und ich finde diesen Begriff unglücklich. Also ich glaube, wir wären nicht die Industrie- und Exportnation, wenn sozusagen 3/4 der arbeitenden Bevölkerung entweder Dienst nach Vorschrift machen würden oder innerlich gekündigt haben. Das halte ich nicht für realistisch. Ich glaube, es ist ein Großteil der Bevölkerung, die Arbeit macht, auch gut macht. Aber sagen wir mal, in dem Überengagement, was Sie gerade erwähnt haben, da eher zurückhaltend ist. Da sagt man, das sind ca. 15%, also jeder 8. ungefähr, ist emotional ganz besonders an die Firma gebunden. Und jetzt kommt noch eins hinzu, wir haben insgesamt einen Wertewandel zu verzeichnen, Stichwort Generation Y, das heißt die Freizeit, auch die Familie, all das gewinnt heute einen etwas größeren Stellenwert. Die Workaholics, wenn man so will, sind nicht mehr das Idealbild der jungen Generation.
Innere Kündigung, ein weit verbreitetes Phänomen in unserer berufstätigen Gesellschaft, geht wie ein Gespenst in unseren Unternehmen umher. Aus ehemals motivierten Arbeitnehmern werden plötzlich Verweigerer. Aufgrund der vielen gefrusteten Mitarbeiter entsteht jedes Jahr ein enormer betriebswirtschaftlicher Schaden. Wer innerlich gekündigt hat, der sieht es nicht mehr ein, sich Gedanken über Arbeitsabläufe zu machen und was man tun könnte, um sie zu verbessern. Unmotivierte und gefrustete Arbeitnehmer haben im Schnitt mehr Fehltage und arbeiten unproduktiver. Erstaunlicherweise merken die Unternehmen vielfach gar nicht, dass ihre Mitarbeiter schon abgeschaltet haben und nur noch das tun, was sie müssen. Wie die innere Kündigung am Arbeitsplatz verläuft, darüber sprechen wir nach der Entspannungspause mit Stefan Staniek.
Wir können heute die Welt zur Hölle machen. Wir sind auf dem besten Weg dazu, wie Sie wissen. Wir können sie aber auch in das Gegenteil verwandeln. Herbert Marcuse.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4 und im Kabel auf der 96.75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Innere Kündigung. Mein Interviewgast ist der Unternehmensberater Stefan Staniek. Innerlich gekündigte Mitarbeiter haben beschlossen, vielleicht mehr oder weniger bewusst, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen außerhalb des Unternehmens einzusetzen. Manche Führungskraft freut sich möglicherweise, wenn aus einem ehemals kritischen Mitarbeiter ein Ja-Sager geworden ist. Denn nun ist es für die Führungskraft viel bequemer, der Mitarbeiter widerspricht nicht mehr. Ist die innere Kündigung ein Ergebnis schlechter Führung?
Die innere Kündigung ist ein Ergebnis, dass Konflikte nicht so ausgetragen worden sind, dass der Arbeitnehmer das Gefühl hat, er ist gesehen worden, sondern im Gegenteil, er steht als Verlierer da oder vielleicht sogar als, er wird zum Versager gemacht. Das heißt, es gibt oft eine formale Entscheidung, das wird jetzt so gemacht und halten sich daran. Das heißt, es wird formal entschieden. Und generell ist ein Problem der formalen Organisation, dass sie dazu tendiert, hierarchisch und formal zu entscheiden, wenn Konflikte auftreten. Das ist sehr gefährlich. Und wir wissen heute eigentlich, dass die informelle Seite in den Arbeitsbeziehungen, in den Kollegenbeziehungen, in den Beziehungen oben, unten immer wichtiger wird und die bürokratisch-hierarchische Seite der Organisation immer mehr in den Hintergrund gerät. Und das entspricht auch der Dynamisierung und der Flexibilisierung insgesamt der Arbeitswelt. Man braucht den aktiven, schöpferischen, kreativen Menschen, zumindest auf einer bestimmten Ebene der Hierarchie. Und wenn dann gerade dort formal entschieden wird, fühlt sich der Mitarbeiter nicht mehr als Subjekt, sondern als Objekt. Und um dann aus dieser Objektrolle wieder rauszukommen, die scheinen ja zu denken, sie können mit mir machen, was sie wollen, dann kann es sein, dass er, nachdem er das reklamiert hat und hat kein Ergebnis gehabt, dass er dann in die innere Kündigung geht. Und dann jetzt Ihre Frage, Ergebnis schlechter Führung, Ergebnis zu formaler Führung, Ergebnis zu hierarchischer Führung, Ergebnis auch von einer Führung, die zu wenig empathisch ist, also die zu wenig zugehört hat oder hören kann, hören will vielleicht auch. Also es hat auch eine stark strukturelle Seite. Es ist immer eine Gefahr in einer formalen Organisation, dass Informelle zugedeckt wird und dass dann die Mitarbeiter ja sich als Menschen ja nicht mehr gesehen fühlen, sondern nur noch als Produktionsfaktoren. Das würde ich versuchen, darauf zu antworten. Ich möchte nicht ganz alleine der Führungskraft sozusagen jetzt als Individuum die Schuld zuweisen. Da spielt die gesamte Organisationsstruktur und Unternehmenskultur auch eine große Rolle.
Für die Führungskräfte sind aber doch diese Mitarbeiter eigentlich die idealen Mitarbeiter. Er oder sie widerspricht nicht, machen, was man ihnen anschafft und motzen nicht. Wo ist das Problem?
Ja, natürlich. Das mag gelten für die unteren Produktionsbereiche, wo repetitive Handgriffe, ich sage es jetzt mal so, zu erledigen sind. Wobei wir dort ja auch schon wieder Gruppenarbeit haben und auch der individuelle Mensch viel stärker gefragt ist. Aber dort mag es von der Tendenz her, ja.
Die sind relativ selten, diese Arbeitsplätze.
Oh, in der gesamten Produktion eigentlich sind sie darauf angewiesen, sehr, sehr getaktet zu arbeiten natürlich. Die Bandlaufgeschwindigkeiten sind enorm hoch und da muss es sozusagen klappen. Da wird nicht diskutiert, das muss gemacht werden. Wir haben andere Arbeitsplätze im Angestelltenbereich, gerade im Dienstleistungsbereich, gerade auch im IT-Bereich, wo es um Softwareentwicklung geht. Da brauchen Sie natürlich den kreativen Menschen, der sich einbringt, der in einer Freizeit liest, der sich in einer Freizeit beschäftigt mit diesem, mit der ganzen Thematik, der den Beruf lebt. Den brauchen Sie. Und wenn der zum Ja-Sager wird, wenn der seine Idee nicht mehr einbringt, wenn der sich zurücklehnt und sagt, so ein Quatsch, was ich da höre, aber lass sie mal machen, mich nimmt ja eh keiner mehr ernst. Und wenn die neuen Bereichsleiter eingestellt haben, okay, dann soll er das machen. Also wenn diese Leute, die Kompetenz haben, aber sich gedemütigt fühlen durch ungelöste oder formal gelöste Konflikte, dann verlieren sie ganz viel. Das bedeutet Stillstand, das bedeutet Verlust an Ideen, das bedeutet Unbeweglichkeit, das bedeutet Müdigkeit, das bedeutet eigentlich in der Konsequenz Depression. Die Organisation sozusagen wird fast schon sabotiert und sie verliert die Verflüssigung von Kommunikation, sie erstarrt, das ist wie ein Erfrieren einer Organisation.
Wie kann denn eine Führungskraft erkennen, ob die oder ob ein Mitarbeiter bereits in der inneren Kündigung sind? Sagt man überhaupt so? Ist man oder geht man,
man geht in die innere Kündigung, genau. Sie können es eigentlich nur erkennen durch ein Vorher-Nachher. Also
der Vergleich.
Wenn Sie jemanden einstellen und der ist immer schon so ein bisschen zurückhaltend und verschlossen und bringt sich nicht so ein, wie Sie es erwartet haben, gut, dann können Sie vermuten, er ist in der inneren Kündigung, aber sie wissen es nicht. Vielleicht ist da eine Persönlichkeit so oder eine Art, Arbeit anzugehen vielleicht so. Aber wenn sie ein Vorher-Nachher haben, dann können sie es natürlich erkennen. Wenn die Kommunikation sich verändert, wenn das sich einbringen verändert, wenn der Mitarbeiter auf einmal sehr, sehr schweigsam wird, wenn er nur noch ironisch ist, wenn er keine Vorschläge mehr macht, wenn er früher ein sehr, sehr kritischer Mitarbeiter war, der ihn vielleicht auch manchmal den Nerv geraubt hat und der auf einmal, da kommt gar nichts mehr. Und wissen Sie, Sie sehen es an der Mimik während der Besprechung. Er schaut aus dem Fenster, gelangweilt, Bleistift in der Hand rollt hin und her. Er macht sich kaum noch Aufzeichnungen. Und an der anderen Seite, meiner Beobachtung nach, verlangsamt sich die Arbeit. Das heißt, da werden Termine verschoben. Gute Gründe gibt es immer irgendwie, da wird die Arbeit nicht so geschafft. Und man spürt eigentlich die Lustlosigkeit, die Erstarrung, merkt man eigentlich. Es wird nicht mehr gelacht, es wird vor allen Dingen nichts Privates mehr erzählt. Der Mitarbeiter geht sehr stark auf die formale Ebene. Also er fühlt sich selber formal behandelt und nicht als Mensch mehr so gesehen. Und er reagiert jetzt, er bestraft die Organisation für diese Behandlung, indem er seinerseits völlig formal sich macht. Eine Art Mimikry, eine Form der Anpassung an seine Kränkung sozusagen.
Beispiel, ehemals aktiver Mitarbeiter verhält sich plötzlich unauffällig. Das sind doch durchaus erwünschte Tugenden von Mitarbeitern. Welcher Chef will denn schon einen Mitarbeiter, der widerspricht?
Jeder Chef, der interessiert ist an Weiterentwicklung, an Erfolg, an neuen Schwung, ist an Mitarbeitern im höchsten Maß interessiert, die auch mal widersprechen, die eigene Ideen bringen. Ein solcher Chef. Das heißt, es hängt dann sehr stark davon ab, was für ein Typ der Vorgesetzte ist. Ist er, wenn er ein Bürokrat ist und der sich nur in die Hierarchie einpassen will und nichts mehr möchte, der möchte sicherlich Mitarbeiter, die so sind, wie Sie sie andeuten. Aber in unserer sehr dynamischen Arbeitswelt, gerade im Dienstleistungsbereich, wo ständig neue Dienstleistungen entwickelt werden müssen, variiert werden müssen, modifiziert werden müssen, brauchen sie Kritik, sie brauchen Kommunikation, sie brauchen Auseinandersetzung. Und all das erstarrt.
Ist dann weg, ja. Ist die innere Kündigung ein Zeichen von Großfirmen und branchenabhängig oder trifft man das überall an?
Ja, das ist wenig untersucht. Es gibt Vermutungen, dass in den anonymen Großbetrieben so etwas häufiger vorkommt und in den kleinen, überschaubaren, sagen wir mal auch emotionaleren Familienbetrieben, wo der Chef noch morgens, der Inhaber geführte Betrieb, 20 bis 50 Mitarbeiter vielleicht, wenn der da durchgeht, dass er noch viel mehr Beziehungsgeflecht da ist, und dass es dort weniger vorkommt, aber natürlich, es kann überall vorkommen. Menschen können sich, selbst wenn drei Menschen zusammenarbeiten, da kann sich schon einer
verletzen. Kann sich einer ausklinken. spielt es eine Rolle, in welcher Hierarchieebene man ist? Sind Führungskräfte weniger gefährdet, in die innere Kündigung zu verfallen?
Die Untersuchungen sagen, dass Führungskräfte viel weniger gefährdet sind, dass sozusagen im hierarchischen Ablauf die Tendenz zur inneren Kündigung zunimmt. Mhm. Sodass wir die innere Kündigung gerade eher, sagen wir mal, im unteren Bereich haben, weil im oberen Bereich die Handlungsoptionen, die Entscheidungsräume, die Spielräume größer sind. Sie können sich mehr einbringen, sie können sich verwirklichen, wie immer man das jetzt auch sehen mag. Die Arbeit bringt ihnen einen Zufuhr an Anerkennung, sozialen Status. Und wenn Sie jetzt in die innere Kündigung gehen würden, würden Sie sich ja verabschieden, tendenziell von diesen Dingen. Sie laufen auf einen großen Konflikt zu. Man wird sich irgendwann von Ihnen trennen, wenn Sie die Leistung nicht mehr bringen wollen. Wenn Sie zu langsam arbeiten, wenn Sie erstarren, dann wird man sich von Ihnen trennen wollen. Also Sie haben auch ein großes Risiko, wenn Sie da oben in die innere Kündigung gehen. Es sei denn, Sie haben so gute Verträge, so abgesichert, dass Sie es erlauben können. Oder Sie können die Fassade so gut aufrechterhalten, dass es geht. Aber die Untersuchungen sagen eigentlich, dort oben findet innere Kündigung weniger statt als in anderen unteren Bereichen. Dort, wo es enger wird, dort, wo man sie mehr bevormundet, dort, wo man mehr formaler reagiert, dort, wo man sie nicht so auf gleicher Augenhöhe begegnet. Es wird manchmal gesagt, man kann da oben nur arbeiten, wenn man innerlich gekündigt hat, wenn man Distanz hat. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen einer inneren Kündigung und einer Distanz zu dem, was man macht. Natürlich, wenn Sie für, ich sage jetzt mal, 3.000, 4.000 Menschen Personalverantwortung haben, dann brauchen Sie eine gewisse Distanz, um noch ruhig schlafen zu können. Sie müssen das sozusagen objektivieren können. Und vielleicht auch dort oben gibt es einen gewissen, ich weiß nicht, gewissen Zynismus, mit der man die Dinge handelt. Ja, und man weiß, okay, wenn es nicht klappt, ich bin oben, ich kriege auch in einer anderen Firma oben wieder eine Führungsposition. Also ich falle nicht gar zu tief und mein Bankkonto ist eh gut gefüllt. Also das mag ja auch eine gewisse Distanz alles ermöglichen. Aber ihre Distanz wird doch zugleich unterfüttert mit einem großen Ego-Gewinn, mit einer narzisstischen Gratifikation. Und sie haben keinen Leidensdruck in dem Sinne. Und ich würde das abgrenzen wollen. Die innere Kündigung ist dann doch Resultat einer Leidenserfahrung, einer Konflikterfahrung. Das ist etwas anderes als ein vielleicht zynischer Umgang mit einer Leitungsfunktion, die man jetzt übernimmt. Und wir wissen, Manager bleiben 2 bis 3 Jahre nur in der Firma, dann wechseln sie, dann braucht man wieder einen neuen Input, wie in der Bundesliga. Hm? Welcher Trainer schon länger als 2, 3 Jahre, können Sie an einer Hand abzählen. Also dann haben Sie natürlich eine gewisse Distanz, einen gewissen Zynismus vielleicht. Sie wissen, das ist nur temporär. Ich bin da bald wieder weg.
Der Verlauf der inneren Kündigung vollzieht sich in kleinen Schritten und ist für Betroffene und Führungskräfte kaum wahrnehmbar. Aus ehemals einsatzbereiten Mitarbeitern werden Mitläufer, die täglich nur noch auf die Mittagspause und den Feierabend warten. Mitarbeiter, die sich auf diese Weise distanziert haben, fallen nicht besonders auf und passen sich widerspruchslos der Betriebskultur an. Welche Auswege es aus der inneren Kündigung sowohl für Mitarbeiter als auch Führungskräfte gibt, darüber sprechen wir nach der Pause mit Stefan Staniek.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 3,33 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de oder unter Telefon 089 480 2851. www.lora924.de oder Telefon 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Innere Kündigung. Mein Interviewgast ist der Unternehmensberater Stefan Staniek. Für die Führungskräfte wären das fast die idealen Mitarbeiter, die ja keine Probleme mehr machen, alles schlucken etc. Wenn nicht auch die Ideen und Innovationen auf der Strecke bleiben würden. Denn Ideen bringen diese Mitarbeiter nicht mehr in ihren Arbeitsplatz ein. Wie kommt man aus diesem Desaster wieder raus?
Das hat sicherlich verschiedene Ebenen. Also im konkreten Einzelfall, Sie haben jetzt so einen Mitarbeiter. Sie müssten natürlich erstmal überhaupt wahrnehmen und auch bereit sein, das wahrzunehmen.
Da sind wir wieder beim Tabuthema.
Den Mitarbeiter als einen innerlich gekündigt Habenden wahrzunehmen. Man muss sich selbst sicherlich überprüfen, was habe ich diesem Mann getan, warum könnte es so sein? Und ich glaube, dann in der konkreten Durchführung sollte man einen neutralen einschalten, also Personalabteilung oder vielleicht auch eventuell Betriebsrat, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Das heißt, es muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass derjenige, der gekündigt hat, innerlich mit einer Person seines Vertrauens sprechen kann. Und dass man versucht, seine Perspektive, warum ist er so zurückgezogen, warum ist er zurückgegangen, das war doch vorher nicht so, was ist da eigentlich los, dass man das zumindest als erstes überhaupt einfach mal wahrnimmt und sich dem widmet und sich dem stellt, dass man den Mann zum oder die Frau zum Sprechen bringt, zum Reden bringt. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann zu erkunden, gemeinsam mit dem Betreffenden, ja, was wünschen Sie sich, was sich ändern sollte? Wie würden Sie es denn gerne haben? Welche Bedingungen müssten geschaffen sein, damit Sie sozusagen aus dieser, ja, ich sag jetzt mal Depression, Schmollwinkel wie, oder wie auch immer, dass Sie da rauskommen können? Und dann wird man das sich anhören und sagen, ja gut, das ist machbar, da können wir mitgehen, da können wir nochmal mit Herrn X oder Y reden auch. Da muss man auch die Führungskraft dann natürlich entsprechend auch kritisch beäugen, die vielleicht da sich problematisch verhalten hat. Man muss vielleicht auch die Unternehmensstrukturen ein bisschen reflektieren, wie auch immer. Und dann nun kommt man zu einer ja, Entscheidung oder zu einem Prozess der Entscheidung. Wir versuchen es nochmal unter neuen Vorzeichen, vielleicht in einer anderen Tätigkeit, vielleicht eine Versetzung oder ein neuer Aufgabenzuschnitt oder wie auch immer die Wünsche jetzt auch aussehen, neue Spielräume, neue Freiheitsräume, neue Kompetenzen. Oder aber die Luft ist eigentlich raus und derjenige möchte gehen und dann wird man sich über die Modalitäten dieses Gehens zu unterhalten haben, also sprich Abfindung und begleitende Maßnahmen, ein gutes Zeugnis oder Referenzen, dass derjenige ja nicht abstürzt, sondern beruflich sich weiterentwickeln kann.
Was sagen denn die externen Berater zu Fällen von innerer Kündigung? Raten die zum Rausschmiss der betroffenen Mitarbeiter? Wobei es ja vielleicht gar nicht so einfach wird, einen Grund zu finden, so einen Mitarbeiter rauszuschmeißen, denn er macht ja Dienst nach Vorschrift.
Ja, ganz genau. Sie haben den Punkt getroffen. Es ist der Witz, wenn man so will, der inneren Kündigung, dass sie so gut wie nicht angreifbar ist. Und deswegen ist sie auch ein Tabuthema, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Derjenige, der aktiv innerlich kündigt, weil er sich ungerecht behandelt fühlt, ist ja ein bisschen wie ein Partisan. Er holt sich jetzt sozusagen den Teil des seiner Meinung nach verletzten Vertrages, psychologischen Vertrages zurück. Er organisiert sich sozusagen die Gerechtigkeit jetzt selbst und ist natürlich auch sehr vorsichtig dabei. Er weiß genau, ich komme nur zu meinem vermeintlichen Recht, wie auch immer, wenn ich vorsichtig genug bin, wenn ich nicht übertreibe, wenn ich keinen Anlass gebe, dass man mich feuert. Und insofern könnte ich jetzt als Berater von außen sagen, ja, schmeißen Sie den Mann doch raus. Dann haben Sie sofort den Arbeitsgerichtsprozess am Hals. Und spätestens dann in der Güteverhandlung wird man darüber zu reden haben, wie man sich trennt, ob da vielleicht eine Abfindung im Raum steht, die man jetzt aushandeln müsste oder was auch immer. Das alles können Sie vermeiden, indem Sie den Weg gehen, den ich Ihnen eben skizziert habe. Sie kommen ins Gespräch, Sie eruieren die Hintergründe, Sie eruieren die Wünsche, die Vorstellungen, die Perspektiven, die sich ergeben müssten, damit sich etwas ändert. Und Sie schauen, ob Sie zusammenkommen. Und wenn nicht, dann sollten Sie sich in der Tat trennen. Und man sollte die Trennung auch offen ansprechen, aber nicht als Rausschmiss, sondern als eine gütliche Trennung, bei der beide Seiten gewinnen. Sie gewinnen letztendlich ja auch, wenn Sie einen Mitarbeiter verlieren, der innerlich bereits schon lange von Ihnen gegangen ist und der auch, wenn man so will, ein Herd der Ansteckung ist für die anderen.
In einem Arbeitsverhältnis werden Machtverhältnisse angewendet und die sind eindeutig auf Seiten der Firma. Unterstützt werden diese Machtverhältnisse über Ideologien wie Challenge, Teamwork, positives Denken und so weiter. Und jetzt eine provokante Frage. Bedeutet die innere Kündigung eine Befreiung von diesen Doktrinen?
Ja, richtig. Also Sie weigern sich, das Spiel mitzuspielen. Wenn Sie sagen, die Macht liegt auf Seiten der Firma, so würde ich das anders akzentuieren. Machtverhältnisse sind immer zweiseitige Verhältnisse. Macht gebe ich als Machtunterworfener dem Mächtigen. Ich weiß, das klingt etwas meinerseits provokativ. Das heißt, Macht unterscheide ich von Gewalt, wo jemand direkt Gewalt anwendet. Macht heißt eigentlich, eine Kommunikationsforderung zu stellen mit einer auch juristisch formalen Kraft, die dahinter steht, sprich Rauschmiss. Aber das muss angenommen werden von der anderen Seite. Es handelt sich um eine Machtbeziehung. Und die Machtbeziehung wird von demjenigen, der innerlich kündigt, in Frage gestellt. Und das macht den Mächtigen enorm wütend. Die Macht wird nicht so radikal in Frage gestellt, dass man formal sanktionieren könnte, sondern all das schöne, ich sage jetzt mal auch teilweise Getue, die ganzen Commitment-Geschichten, die Ideologie, die vertreten wird, alles für die Firma, ihr müsst die Firma lieben, die Firma ist wie eine Braut, habe ich alle schon gehört. Das alles wird in Frage gestellt. Und das wird als große Aggression erlebt auf Seiten der Firma, weil jetzt auf einmal der Mitarbeiter sich eine Autonomie zuspricht, sich einen Entscheidungs- und Handlungsraum sich zuschreibt selber, der diesen Machtansprüchen zuwiderläuft. Er unterwirft sich nicht mehr, er nimmt die Machtofferten einfach nicht an.
Die innere Kündigung ist die negative Steigerung des Dienstes nach Vorschrift. Durch die innere Kündigung kann die Produktivität eines Unternehmens enorm verringert werden, da sich die Mitarbeiter zurückziehen und kein Interesse mehr an der Firma zeigen. Deswegen sollten Unternehmen Interesse daran haben, dass dieser Zustand gar nicht eintritt. Wenn ein Großteil der Belegschaft sich erstmal zurückgezogen hat, dann ist es schwierig, wieder ein engagiertes und motiviertes Arbeitsumfeld zu schaffen. Ob die innere Kündigung nur ein Desaster oder auch eine Chance darstellt, darüber sprechen wir mit Stefan Staniek nach der Pause.
Eine Tätigkeit, die ohne Freude ausgeübt wird, ist für einen Menschen geistig und moralisch erniedrigend. Oscar Wilde.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Innere Kündigung. Mein Interviewgast ist der Hamburger Unternehmensberater, Soziologe und Politologe Stefan Staniek. Wir haben jetzt viel gehört, welche katastrophale Auswirkungen sich in der Arbeitswelt ergeben können, wenn Mitarbeiter in die innere Kündigung gehen. Im Weiteren wollen wir wissen, ob eine innere Kündigung immer nur ein Fiasko darstellt oder ob es vielleicht Vorteile gibt oder geben kann, die durch eine innere Kündigung entstehen können. Wo kann oder könnte sich eine innere Kündigung positiv auswirken?
Ja, derjenige, der innerlich gekündigt hat, entledigt sich ein Stück weit der Beziehung zu den Vorgesetzten, manchmal auch zu den Kollegen. Er entledigt sich schlechter Beziehungen, er kündigt diese Beziehungen. Wenn das für ihn demütigende und unwürdige Beziehungen gewesen sind,
ist dann vorbei.
Ist das erstmal subjektiv eine enorme Befreiung. Das ist fast schon ein euphorisches Gefühl für denjenigen, zu sagen, ich sage jetzt einfach das mal so im Straßendeutsch, ihr könnt mich alle mal, ich mache da nicht mit. Das ist der erste Schritt. Im weiteren Verlauf aber kann man eigentlich, meiner Meinung nach, langfristig so nicht leben. Sie brauchen irgendwo einen Arbeitskontext, in dem sie Anerkennung haben, in dem sie eine gute Kommunikation haben, wo sie sich einbringen können, wo sie ihre Ideen, ihre Kreativität, ihre schöpferischen Impulse, wo sie das auch leben können. Man kann nicht als, sagen wir mal, als gekündigt Habender langfristig daraus eine Perspektive machen, denke ich jedenfalls. Wenn man das denn tut, läuft man in Gefahr eigentlich, sich von sich selbst zu entfremden, was auch immer das heißen mag, auch depressiv zu werden, nur noch zynisch zu werden und selber die negative Erfahrung so in sich hineinzunehmen, dass man selber, ich sage das jetzt mal etwas klischeehaft, selber negativ wird, selber versteinert. Was anfangs eine Befreiung war und eine aktive Haltung, wird im weiteren Verlauf eigentlich eine Art, ja, Erstarrung, so würde ich das schon sagen. Das ist nicht gut.
Wir haben jetzt viel über Arbeit gesprochen. Nun sind wir ja nur 8 Stunden in der Arbeit. Hat die innere Kündigung auch Auswirkungen auf das Privatleben?
Das kommt drauf an. Ich denke längerfristig schon. Kurzfristig kann die innere Kündigung sogar Schwung bringen, so wie ich es angedeutet habe. Das kann eine aktive Handlung sein, diese innere Kündigung. Im weiteren Verlauf ist es aber so, dass derjenige ja sich sozusagen anpasst an eine schlechte Situation dort. Mit all diesen Verlusten einhergeht, die ich eben skizziert habe. Und ich fürchte, dass der Zynismus, der Sarkasmus, dieses, ja, im Grunde nicht sich lebendig fühlen, dieses nicht sich einbringen, dass sich das auch im Privatleben auswirkt, dass man vielleicht da Ausgleiche sucht, die nicht gut sind, also Stichwort Sucht. Was mir spontan einfällt, es gäbe eine Option, das habe ich auch des Öfteren erlebt, gerade erst vor 3 Wochen sagte mir jemand, wissen Sie, ich habe ein sehr, sehr erfülltes Privatleben und deswegen bin ich auf diese Geschichte hier, und das war die betriebliche Situation, nicht so sehr angewiesen. Also wenn Sie diesen Ausgleich haben, im Privaten, im Familiären oder auch Sie sind im Verein tätig, wenn Sie also ein anderes Standbein haben, das Sie lebendig und kreativ hält, dann können Sie sicherlich auch eine innere Kündigung recht lange durchstehen, ohne dass Sie da großen Schaden von haben.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über Arbeitnehmer im Allgemeinen gesprochen, aber eine spezielle Frage habe ich jetzt noch. Gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern?
Das weiß ich nicht. Wir wissen aus der Sozialforschung aber, dass Frauen sehr stark auf soziale Bezüge in der Arbeit reagieren und dass für sie sehr, sehr wichtig ist, sodass Störungen im sozialen Bezugsgefüge der Abteilung, der Schicht bei Frauen eine erhebliche Auswirkung haben und dass Frauen in diesem Zusammenhang sicherlich auch geneigt sind, dann innerlich zu kündigen, um sich quasi zu schützen aufgrund ihrer erhöhten Sensibilität. Männer reagieren viel stärker auf fachliche Bezüge. Also wenn sie einen Mann fachlich nicht wertschätzen und ihn nicht loben oder gar bewundern, so wie er es gerne möchte, dann ist er sehr gekränkt. Also dem Mann geht es im Grundsatz weniger, nicht in dem Ausmaß um die sozialen Bezüge in der Arbeit, sondern mehr um die Anerkennung der fachlichen Kompetenz. Das macht sein Selbstbewusstsein aus. Sodass, sagen wir mal, die Anlässe für die innere Kündigung, die sind unterschiedlich. Das Ausmaß der inneren Kündigung, jetzt mehr Frauen, mehr Männer, darüber kenne ich keine Untersuchung und ich weiß es nicht.
Wie machen es erfolgreiche Firmen, ihre Mitarbeiter bei Laune zu halten? Was ist deren Erfolgsrezept?
Erfolgreiche Firmen haben sich in einem ausreichenden Maß getrennt von der formalen Organisation. Sie können flexibel reagieren auf die neuen Strukturen, die sowohl in dem Wertewandel hin zu einer mehr subjektiven Behandlung des Arbeitnehmers, der Arbeitenden, sie haben sich gelöst von zu starren Vorgaben. Ihnen ist es gelungen, die neuen Formen von Arbeitsorganisationen, von vernetztem Arbeiten so zu implantieren oder so auszuüben, dass die Mitarbeiter die Freiheitsräume und Spielräume haben, die ihnen ein sehr subjektiv erfolgreiches Wirken ermöglichen, die sie abholen, wenn man so will, bei ihrer Initiative. Was auf der anderen Seite bedeuten kann, und das haben Sie anfangs ja auch schon mal angedeutet, das kann in Richtung sogar Überengagement dann gehen, das kann in Richtung sogar Burnout gehen, dass man jetzt zu viel beweisen will und wie ein Hamster im Rad gewissermaßen diesen etwas zu weiten Mantel ausfüllen möchte. Weiten Mantel meine ich eine Art des Aufgabenzuschnitts, den sie eigentlich so gar nicht lösen können. Mhm. Aber das nur nebenbei. Also im Grundsatz, die Aussage, erfolgreiche Firmen haben sich in einem ausreichenden Maße informalisiert.
Und zum Abschluss wollen wir auch von Ihnen noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Ja, also die innere Kündigung ist nicht nur alleine rein negativ zu sehen. Die innere Kündigung kann für den Betroffenen kurzfristig durchaus ein notwendiger Schritt sein, um aus einer schlechten Beziehung herauszutreten. Da gehört auch Kraft zu, da gehört Mut zu, da gehört auch Stärke dazu. Aber er sollte das nicht verstetigen, um dieses schlechte Deutsch zu sprechen. Innere Kündigung lässt sich auf Seiten des Betriebes lösen. Es muss aber die Bereitschaft da sein, diesen Konflikt lösen zu wollen. Es muss genug Sensibilität und Flexibilität in der Firma sein und bei den entsprechenden Verantwortlichen darauf einzugehen und nicht nur zu sagen, ich will ihn raushaben, loshaben. Die innere Kündigung ist eine Chance für eine Firma, weil sie die Firma darauf hinweist, dass ihre Strukturen oder auch Vorgesetztenverhalten nicht ausreichend sensibel ist, um Mitarbeiter zu motivieren. Ist ein deutliches ein deutliches Signal für eine gescheiterte Motivation oder für eine gescheiterte Motivationsstruktur in dem Betrieb. Und dem nachzugehen lohnt sich allemal. Und man kann es lösen. Ich habe diesen Weg skizziert mit einigen Worten, dass man das Gespräch suchen muss, dass man die Perspektive des Demotivierten kennenlernen muss, sein Bild der Firma. Und dieses Bild der Firma wird sich sehr, sehr unterscheiden von dem Bild, das die Vorgesetzten von dieser Firma haben. Und diese Diskrepanz, dieser Unterschied, der kann sehr, sehr hilfreich sein.
Die alten inneren Werte wie Treue, Fleiß und Regsamkeit wurden durch hemmungslose Profitoptimierung über Bord geschmissen. Heute gibt es nur noch Ziele setzen und es wird eine Zielerreichung von 130% erwartet. Ausbeutung an Ressourcen ist die Folge. Allerdings gibt es bei Mitarbeitern auch eine Gegenhaltung, die innere Kündigung. Dabei gibt es nur noch Dienst nach Vorschrift. Das mag für das Individuum gesünder sein als ein Burnout, für die Volkswirtschaft ist es allerdings ein Desaster, was im hunderte Milliarden Verlust angesetzt werden kann. Denn bei der inneren Kündigung gibt es nur noch Dienst nach Vorschrift. Innovationen und Ideen bringen diese Mitarbeiter nicht mehr in den Arbeitsprozess ein. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Innere Kündigung. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meinen Gast Stefan Staniek. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.